Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Diesmal werden wir uns mit dem 8. Kapitel des Buches Jesaja beschäftigen. Nur so viel schon mal vorab, es beginnt mit dem wohl ungewöhnlichsten biblischen Namen, der uns bekannt ist, und endet mit einer Warnung vor dem Okkulten. Die Kapitel 7 bis 12 im Jesaja-Buch bestehen aus einer Reihe von Prophezeiungen, die während der Amtszeit von König Ahas ausgesprochen wurden. Auf die wohl wichtigste Prophezeiung sind wir in der vorangegangenen Sendung in Kapitel 7 gestoßen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Für die meisten Christen ist dies ein unmissverständlicher Hinweis auf die Geburt Jesu Christi. Dennoch haben einige Ausleger versucht, den Sohn der Jungfrau mit dem Sohn des Propheten Jesaja in Kapitel 8 gleichzusetzen. Doch die Namen schließen diese Möglichkeit eigentlich aus. Und die Zusatzinformation in Kapitel 9 macht es meines Erachtens unmöglich, dass es sich bei den beiden um ein und dieselbe Person handelt. Der Sohn des Propheten Jesaja war ein Zeichen, wie in Kapitel 8, Vers 18 betont wird, nicht mehr und nicht weniger. Dieses vor uns liegende Kapitel 8 ist von hoher Bedeutung, denn es beinhaltet die Prophezeiung der Invasion des Landes des Immanuel durch den König von Assyrien. Mehr als 500 Jahre lang hatte Gott die Bedrohung durch ausländische Invasoren von seinem Volk ferngehalten. Jetzt aber öffnet er die Schleusentore und gestattet es einem Feind, das Land wie eine Flut zu überschwemmen. Das Volk sucht nach menschlichen Verbündeten, anstatt Gott um Hilfe zu bitten. Das Kapitel schließt mit einer Warnung vor dem Spiritismus als letztem Ausweg derer, die Gottes Rat abgelehnt haben und sich in ihrer Verzweiflung an das Reich des Bösen gewandt haben. Sie werden in Sorgen, Dunkelheit und Qualen enden. Kommen wir nun zu Vers 1. Jesaja schreibt: Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift: Raube bald, eile Beute. Raube bald, eile Beute, das soll nämlich der Name sein für Jesajas zweiten Sohn. Falls Sie schon bei seinem Erstgeborenen, Shear Jashub, der Meinung waren, das sei ein merkwürdiger Name für einen Jungen, dann versuchen Sie einmal, den Namen seines zweiten Sohnes hierzulande beim Standesamt eingetragen zu bekommen. Raube bald, eile Beute klingt sogar auf Hebräisch ziemlich kompliziert. Und wenn ein Junge einen solchen Namen bekommt, wird er es auf dem Pausenhof seiner Schule bestimmt nicht leicht haben. Obwohl es ein biblischer Vorname ist und obwohl viele davon durchaus beliebt sind. Aber Jesajas Sohn blieb nichts anderes übrig, als sich mit diesem Namen anzufreunden. Es gab allerdings einen Grund, warum Gott verlangte, dass Jesaja seinem Sohn diesen ungewöhnlichen Namen gab. Diesen Grund finden wir in Vers 18, wo Jesaja sagt: Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Beide Söhne sind also Zeichen und ihre Namen beinhalten eine Botschaft. Der Name des zweiten Sohnes, hebräisch Maher Shalal Hashbaz, bedeutet, wie von Martin Luther übersetzt, Raube bald, eile Beute oder schnelle Beute, rascher Raub, wie es die Bibelübersetzung Hoffnung für alle wiedergibt. Dies bedeutet ganz einfach, dass Gott gegen diejenigen ist, die gegen sein Volk sind. Paulus hat es so ausgedrückt: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der Name dieses Jungen ist des Weiteren eine Botschaft für Ahas, den Mann auf dem Königsthron in Juda. Er ist ein gottloser Mann, und dennoch versucht Gott, ihn zu erreichen. Gott fordert Jesaja auf, sich eine große Schreibtafel zu besorgen und auf ihr mit deutlicher Schrift zu schreiben, denn wer kann schon eine sogenannte Sauklaue lesen? Diese Tafel soll er dann an einem gut sichtbaren Ort aufhängen, wie eine Werbefläche, damit jeder sie lesen kann. Gott möchte, dass der Name dieses Jungen aufgeschrieben wird, damit auch die niedrigste Person im Königreich diesen Namen sehen kann, lesen kann und verstehen kann. Gott versucht, Ahas, den König Judas, zu erreichen. Zuerst durch Jesajas ersten Sohn, Shea Jashub, das bedeutet, ein Teil wird zurückkehren. Und dann durch Maher Shalal Hashbaz, oder auf Deutsch, raube bald Eilebeute. Der Name des zweiten Sohnes soll Ahas versichern, dass Gott sich schon um die Feinde seines Volkes kümmern wird. Aber auch, dass mit Gottes Warnungen nicht zu spaßen ist. Wir kommen nun zu Vers 2. Jesaja berichtet, »Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uria und Secharja, den Sohn Jeberechjas.« Uria bedeutet, »Jahwe ist mein Licht.« Secharja bedeutet, »Jahwe erinnert sich.« Und Jeberechja bedeutet, »Jahwe wird segnen.« Eine interessante Kombination, meinen Sie nicht? Demnach verkündet der eine Zeuge durch seinen Namen, Jahwe ist mein Licht, während der andere verkündet, Jahwe hat vor zu segnen. Was dabei herauskommt, ist die Gnade Gottes. Gott wird sein Volk niemals vergessen. In allen Zeichenhandlungen Jesajas steckt eine Botschaft für das Volk. Er handelt und schreibt seine Botschaft nieder, damit das Volk sie verstehen kann. Das Buch Jesaja ist voll von bildhaften Gleichnissen. Unser Herr Jesus Christus hat diese Methode auch verwendet. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Mit sprachlichen Bildern befassen sich Menschen gern. Das ist wie heute mit dem Fernsehen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich vor den Bildschirm setzen und sich Sachen anschauen, an die sie unter anderen Umständen nicht eine Sekunde vergeuden würden. Weil Gott die Gewohnheiten der Menschheit kennt, versucht er ihr, eine Botschaft durch ein Bild zu vermitteln. Jesaja erzählt weiter in Vers 3, »Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn raube bald Eilebeute.« Die Prophetin in diesem Vers ist niemand anderes als Jesajas Frau. Sie wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt, dessen Name schon vor seiner Geburt feststeht. Vers 4. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Bevor dieses Kind Mama und Papa rufen kann, werden die Assyrer in Syrien und im Nordreich Israel einfallen. Der Feind im Norden, der vorhatte, Juda anzugreifen, wird in die Gefangenschaft geführt werden. Das hat nichts mit den genialen militärischen Fähigkeiten des Königs Ahas zu tun, eine erfolgversprechende Strategie zu ersinnen, sondern den Sieg wird Ahas allein der souveränen Gnade Gottes verdanken. Das macht Gott eindeutig klar. Ich lese weiter ab Vers 5. Und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dies Volk verachtet die Wasser von Siloa, die still dahinfließen und in Angst zerfließt vor Rezin und dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen, die starken und vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht, dass sie über alle ihre Ränder fluten und über alle ihre Ufer gehen. Inhaltlich sind diese Bibelverse wirklich bemerkenswert. Das Volk verachtet die Wasser von Siloa, wobei Siloa entsandt bedeutet. Das Volk lehnt den Frieden ab, den Gott ihm angeboten hat. Dieser Friede wird durch diesen sanften, gurgelnden Bachlauf versinnbildlicht. Im Gegensatz dazu lesen wir in Vers 7 von den starken und vielen Wassern des Stromes. Anscheinend bezieht sich diese Beschreibung auf den Euphrat, an dessen Ufern Assyrien lag. Dieses Wasser kam wie eine Flut mit brachialer Gewalt. Mit anderen Worten stehen die Flutwellen des Euphrat für das Urteil Gottes und somit im Gegensatz zu dem ruhigen Wasser von Siloa. Anhand dieser zwei Fließgewässer vermittelt Gott seinem Volk eine Botschaft. Der englische Dramatiker William Shakespeare hat es in seinem Stück »Wie es euch gefällt« so ausgedrückt. »Bäume haben Zungen, Bäche haben Bücher, Steine haben Predigten. Und es gibt Gutes in allem.« Siloa ist ein kleiner, ruhiger, plätschernder Bach. Heute ist er eher unbedeutend, aber zur Zeit Jesajas hatte er eine große Bedeutung. Er fließt nämlich zwischen dem heutigen Berg Zion und dem Tempelberg. Dieser kleine Bach beinhaltet eine Botschaft, süßer als das gurgelnde Plätschern des Baches selbst. Diese Botschaft ist die Geschichte der Gnade, des Bergs Zion, der im Gegensatz zum Berg Sinai steht, der für das Gesetz des Mose steht. Auf dem Tempelberg hatte einst Abraham seinen Sohn opfern wollen. Auf ihm kaufte David die Tenne von Arauna und auf ihm baute Salomo den Tempel. Und ganz am Ende dieses langen Bergrückens liegt Golgatha, wo Christus gekreuzigt wurde. Man könnte behaupten, dass Gnade aus allen Klüften und Ritzen dieses Berges strömt. Auf dem Tempelberg sorgte Gott für sein eigenes Opferlamm. Er verschonte Abrahams Sohn, aber nicht seinen eigenen. An dieser Stelle in unserem Bibeltext spricht Gott also dem König Ahas gegenüber Gnade aus. Er spricht, »Ich werde dich verschonen, wenn du dich mir nur zuwenden wirst.« Lesen wir weiter, was andernfalls geschehen würde. Vers 8. »Und sie, die Feinde, die mit einer tödlichen Flut verglichen werden, sie werden einbrechen in Juda und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen. Und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, so weit es ist.« Gott wird es den Assyrern gestatten, das Land Juda zu überfluten, aber niemals Jerusalem einzunehmen. Weiter heißt es in Vers 9, »Tobet, ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen.« An dieser Stelle haben wir eine Warnung an die Nationen, die sich gegen das Volk Gottes verbünden. Ab Jesaja 13 folgt eine Reihe von Botschaften an die Nationen, die an Israel angrenzten oder zumindest zu ihrer Zeit mit Israel zu tun hatten. Wir werden entdecken, dass das Urteil Gottes über sie vernichtend ausfällt. Dieser Block, der sich von Jesaja 13 bis Jesaja 35 erstreckt, ist ein bemerkenswerter Abschnitt in Gottes Wort. Der Großteil davon kann mittlerweile als erfüllte Prophetie angesehen werden. Gott bringt zum Ausdruck, dass die Nationen ihn nie von seinem Ziel hier auf Erden abbringen können. Ja, es ist hochinteressant, dass die Nationen der Erde nicht länger Gottes Weisheit und Rat erfragen. Gott hat eine Absicht, und diese wird er im Endeffekt durchsetzen. Wenn eine Nation sich dazu entschließt, die falsche Richtung einzuschlagen, wird sie von seinem Urteil getroffen werden. Ich lese nun weiter ab Vers 10. »Beschließt einen Rat, und es werde nichts daraus. Beredet euch, und es geschehe nicht, denn hier ist Immanuel. Denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam, und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Weg dieses Volkes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht, und lasst euch nicht grauen.« Soweit die Verse 10 bis 12. Juda soll sich nicht von dem Bündnis zwischen Syrien und dem Nordreich Israel einschüchtern lassen. Aus Angst war das Nordreich dieses Bündnis eingegangen, und Gott forderte sein Volk auf, »Vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht.« Mit anderen Worten, sollten sie sich unter den Nachbarvölkern keinen Bündnispartner suchen. Wahrscheinlich wäre es auf Ägypten hinausgelaufen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist Juda dann ein Bündnis mit Ägypten eingegangen, mit tragischen Folgen für das Land. Ich lese weiter ab Vers 13. »Sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems. Sie sollten also Gott im Himmel fürchten und auf ihn schauen. Er wird entweder ihre Erlösung oder ihr Stein des Anstoßes sein. Der englische Staatsmann Oliver Cromwell wurde einmal gefragt, wie es kam, dass er so mutig war. Er hatte den Ruf, einer der mutigsten Männer zu sein, die je gelebt haben. Er antwortete: "Eines habe ich gelernt, wenn man Gott fürchtet, braucht man keinen Menschen zu fürchten." Im 1. Korintherbrief schrieb Paulus: "Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit." Der Herr Jesus hat sich selbst mit dem Stein des Anstoßes identifiziert, der zum Stein der Erlösung wird und sich als das einzig wahre Fundament erweist für Menschen, die sich auf ihn berufen. Wem dieser Stein dagegen ein Ärgernis ist, den droht er zu zermalmen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können Jesus Christus entweder annehmen oder ablehnen. Die Aufforderung in Vers 13, verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, ist ein eigenartiger Befehl. In der Lutherbibel hört er sich allerdings nicht so eigenartig an wie in der Schlachterbibel, die diesen Teilvers so übersetzt: Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Petrus hat es so beschrieben: Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Gottes Kinder sollten diese Einstellung haben. Heute haben wir das Problem, dass wir Gott schon fast kumpelhaft betrachten, dass wir keine Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort mehr haben. Es gibt Leute, die sich manchmal über das Heilige lustig machen, die Dinge auf die leichte Schulter nehmen, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Sie und ich, wir müssen Gott, den Herrn, in unseren Herzen heiligen, denn heute gibt es so viele Menschen, die nicht davon überzeugt sind, dass der Herr in seinem heiligen Tempel ist, es sei vor ihm stille alle Welt. So ein Zitat aus dem Buch Habakuk. Wenn diese Menschen glauben würden, dass Gott am Sonntagmorgen in ihrer Gemeinde ist, dann wären sie nicht am Strand, zum Wandern im Wald oder beim Brunch. Sie wären dann mit ihnen in der Gemeinde. Sie und ich haben diese Menschen wohl anscheinend noch nicht überzeugt. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Heute können wir eindeutig ein Wiederaufleben des Spiritismus erkennen. Dabei hat Gott seinen Kindern verboten, sich mit diesem satanischen System zu beschäftigen. Wenn sich ein Volk von Gott abwendet, dann wendet es sich im Allgemeinen dem Okkulten und Übersinnlichen zu. Heute beschäftigen sich sehr viele Menschen mit dem Okkulten, dem Paranormalen und der Dämonenlehre. Sogar manche Christen beschäftigen sich mit dem Okkulten. Viele von ihnen reden davon, Dämonen auszutreiben. Doch zu meinen Aufgaben gehört der sogenannte Exorzismus nicht. Ich predige die frohe Botschaft von der Gnade Gottes und das Wort Gottes selbst. Das erledigt alle bösen Geister. Ich bin der Meinung, dass wir das Okkulte in Ruhe lassen sollten, weil es eben sehr gefährlich ist und momentan sehr stark zunimmt. Einige Menschen sind der Meinung, dass es ein Hirngespinst sei, aber es ist Realität, so wahr wie der Satan Realität ist. Gott warnt uns davor. Wir sollten dieser Warnung unsere Aufmerksamkeit schenken. Ich lese weiter ab Vers 21. Sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott, und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Diese Verse verdeutlichen das Endergebnis eines Lebens im Ungehorsam, das einen in den Spiritismus führen kann. Das Ergebnis ist Trübsal, Finsternis und Angst. Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. An dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, dass ältere Lutherbibeln diesen Vers bereits zum nächsten Kapitel zählen. Dementsprechend verschiebt sich die Verszählung in Kapitel 9. Der Halbsatz, so wird er hernach zu Ehren bringen, bezieht sich auf das erste Kommen Christi, das zu Jesajas Zeit noch in ferner Zukunft liegt. Tatsächlich hat Christus diese Gegend zu Ehren gebracht. Galiläa war von den Juden verachtet, weil sich in dieser Region besonders viele Heiden angesiedelt hatten. Jerusalem, das seinerzeit selbstherrliche religiöse Zentrum, hat der Herr Jesus aber oft beiseite gelassen. Jesus wurde weder in Jerusalem geboren, noch ist er dort aufgewachsen. Nazareth war sein Heimatort, und als Nazareth ihn ablehnte, ging er weiter nach Kapernaum, das am See Genezareth lag, im verachteten Randgebiet des Königreiches. Sebulon und Naphtali lagen im Norden, wobei Naphtali sich entlang des Westufers des Sees Genezareth erstreckte und Sebulon sich noch weiter westlich an Naphtali anschloss. Nazareth lag in Sebulon und Kapernaum, Jesu Hauptquartier, in Naphtali. Soweit ich weiß, hat der Herr Jesus sein Hauptquartier nie von Kapernaum in eine andere Stadt verlegt. Vielleicht erklärt dies, warum der Herr Kapernaum so scharf verurteilte, denn diese Stadt hatte, wie keine andere, durch seine Anwesenheit Zugang zum Licht. In Matthäus 4 in den Versen 12 bis 16 folgt übrigens die Bestätigung für die Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch. Dort wird berichtet, als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. In dieser Sendung ging es um eine ungewöhnliche Namensgebung, die heutige Standesbeamte wahrscheinlich kopfschüttelnd ablehnen würden, um die nicht gerade rosig aussehende Zukunft des Königreiches Juda und um eine strenge Warnung vor dem Okkulten. Doch am Ende, so wurde prophezeit, geht dem Volk ein Licht auf. Ich hoffe, dass Ihnen heute auch ein Licht aufgegangen ist und dass Sie als das Licht unseres Herrn jetzt ein wenig heller in dieser Welt scheinen können. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir mit Kapitel 9 des Jesaja-Buches beginnen.